Ich habe mir bei Ihrem Film gedacht, bei Favoriten, das vereint so alles, was man irgendwie mit der Schule, wenn man so zurückblickt, selber auch irgendwie, wo so Erinnerungen vorkommen. Es wird viel gelacht, es wird viel geweint, es gibt Streitigkeiten zwischen den Schülerinnen, es gibt eine große Bezugsperson. Wie sind Sie überhaupt auf diese Idee gekommen, diese Klasse zu porträtieren über 3 Jahre lang?
Naja, es war zum Teil ein Covid-Projekt. Mhm. Ich wollte eigentlich einen Film in Afrika drehen und das war natürlich nicht möglich. Also habe ich mir überlegt, was kann ich hier machen? Und das hat mich schon lange interessiert, diese Altersgruppe mir näher anzuschauen, mhm. weil ich finde, das ist eigentlich ab 3 bis 10 ist ein gutes Alter. Danach wird es kompliziert. Und ich wusste damals natürlich nicht, dass auch bei uns so viele Lockdowns geben wird. Da habe ich gedacht, die Schule ist in Wien, da kann ich arbeiten. Wir haben uns dann die Elisabeth Menasse und ich, wir haben uns dann diverse Schulen angesehen. Mhm. In Bezirken, wo es eine eher gemischte Bevölkerung gibt. Also in typischen Großstadtbezirken, mhm. sagen wir so. Und als ich dann diese Schule besucht habe, fand ich die Schule eigentlich sympathisch. Mhm. Man braucht einen Direktor, der begeistert für das Projekt ist, und das war dort der Fall. Das wusste ich damals nicht, aber es ist auch die größte Volksschule Wiens. Mhm. Und so kam es dazu, dass wir uns für diese Schule entschieden haben.
Und Sie haben auch mit der Lehrerin, mit der Ilka Idiskut, auch so eine tolle Protagonistin gefunden, die den Film ja auch irgendwie so trägt. Und das so war das so, haben Sie sich kennengelernt und gewusst, ich würde gerne in dieser Klasse mit dieser Lehrerin drehen?
Ja, also ich habe mir dann in der Schule ein paar Lehrer und Lehrerinnen angeschaut. Mhm. Und als ich in ihre Klasse kam und ihre Energie und die Atmosphäre in der Klasse gespürt habe, habe ich mir gedacht, das ist es, ja. Also sie ist super. Was sie auch ist, hat sich als richtig herausgestellt, diese Wahl. Und außerdem hatte sie eine erste Klasse damals, im Frühjahr 20.
Ja.
Und wir haben dann ab Herbst gedreht. Das heißt, ich wusste, sie bleibt bis zur 4.
Man blickt da ja so, das Besondere an dieser Klasse ist es ja nicht nur, dass es in der größten Schule ist, sondern dass dort 25 Kinder sind, das glaube ich, und dass die alle eine Migrationsgeschichte haben. Also das ist ja schon was Besonderes. Man blickt, ich habe mir das so aufgeschrieben, Sie blicken dann nicht in einen Problembezirk oder einen Brennpunktschule oder so, sondern man blickt eigentlich direkt rein in die Gesellschaft. War das so der Anspruch, den Sie sich an das Projekt gestellt haben?
Ja, unbedingt. Also das ist die Zukunft. Mhm. Es gibt ja diesen Film Herr Bachmann und seine Klasse, den kennen Sie sicher, der einen tollen Lehrer zeigt, der so ein alter 68er ist. Und da hat man das Gefühl, also okay, der nicht die Schüler, aber er ist schon eher ein Auslaufmodell, während Ilkay, also eine tolle Lehrerin selbst mit Migrationshintergrund, ist natürlich die Zukunft. Und ich finde den Begriff Brennpunktschulen sowieso idiotisch. Es gibt inzwischen sehr viele Schulen, die so sind, und es hat in der ganzen Schule, also bei fast 1000 Kindern, kein Kind 2 deutschsprachige Eltern. Mhm. Also es ist eher die Normalität. Ja? Die Frage ist, wie wir damit umgehen, mit diesen veränderten Bedingungen.
Also haben Sie damit gerechnet, auch mit diesem ganzen, ich sage jetzt mal, Problemen, weil es gibt so eine Ansprache des Direktors, ich glaube, zu Schulbeginn, dass es gibt zu wenig Schulpsychologinnen, die einen Lehrer sind irgendwie weggegangen, irgendwer geht in Karenz und so. Da fällt wieder jemand weg. Haben Sie das schon gedacht, dass das Schulsystem so schwierig dasteht? Oder waren Sie auch überrascht davon?
Ich war eher überrascht davon. Okay. Also ich habe mir dazu eigentlich nicht sehr viel überlegt gehabt. Ich wollte eine einzelne Klasse über einen längeren Zeitraum beobachten. Ja? Und mir ging es zu Beginn eher darum, um die Kinder. Mhm. Mir die Kinder von heute anzuschauen. Das war eigentlich am Anfang mein Hauptinteresse. weil man als erwachsener Mensch noch dazu als jemand, der nicht in Favoriten oder in so einem Bezirk wohnt, natürlich wenig mit Kindern aus diesen Bezirken in Kontakt kommt. Und das hat mich schon mal grundsätzlich interessiert. Dass das so mangelhaft ausgestattet ist, diese Schulen, ja nicht nur vom Lehrpersonal her, sondern eben von allem Zusatzpersonal. Also es gibt gerade eine halbtags, glaube ich, Sekretärin für den Direktor in der Direktion. Es gibt für die Lehrkräfte keine Unterstützung. Die müssen alles selber fotokopieren. Diese ganzen Arbeitsblätter, die man heute verteilt, ja, und so weiter. Es gab dort eine Schulpsychologin, die kam alle 2-3 Wochen für einen Tag.
Also viel zu wenig.
Viel zu wenig von allem. Keine Sozialarbeiter, keine Übersetzer vor allem. Das war in dem Fall auch Ilkay, die den türkischen Müttern in einer WhatsApp-Gruppe dann erklärt hat, wo es lang geht. Oder beim Elternabend nachher noch mit den Frauen, die nichts verstanden haben, zusammengestanden ist und ihnen das erklärt hat. Aber das ist Glückssache. Ja? Mhm. Also es gibt keine Dolmetscher. Man sieht ja auch im Film die Religionslehrerin, die durchs Haus rennt mit Leuten, die mitten drin unangekündigt kommen und ihr Kind anmelden. Mhm. Also in dem Fall die Limar, also ein Flüchtlingskind aus Syrien, die aber schon lange in der Türkei dazwischen gelebt haben, wie die meisten Flüchtlinge. Also die kommt plötzlich und sitzt am nächsten Tag in der Klasse. Und die Religionslehrerin, die Arabisch kann, weil sie Palästinenserin ist, redet mit denen, die kein Wort Deutsch verstehen, auch die Väter nicht und die Mütter. Und so spitzt sich das ab. Ja.
Das, was auch auffällig ist, dass diese Lehrerinnen und Lehrer an dieser Schule ja auch andere, ich sage jetzt mal, Arbeiten übernehmen, die jetzt eigentlich gar nicht in ihr Lehrerinnenprofil passen würden, oder? Also oder es werden auch Anschaffungen gemacht. Die Lehrerin, die die ganze Klasse irgendwie betreut, macht auch den Turnunterricht oder schafft dann, glaube ich, so einen Wurzeltisch, so einen Fußballtisch mit ihrem eigenen Geld an, und wird dann auch irgendwie wütend, weil sie nicht, die Kinder nicht so umgehen damit, wie sie sich das vorstellen. Ist das dann auch das Problem, dass diese Art von der Überlastung und sich Sachen annehmen zu müssen, die eigentlich gar nicht zu meinem Aufgabengebiet gehören?
Ja, na, ich glaube, Volksschullehrerinnen schmücken schon selber die Klassen. Das habe ich in anderen Klassen auch gesehen. Aber sie ist halt sehr engagiert. Sie hat nicht nur den Fußballtisch gekauft, sondern auch Barbie-Puppen und so weiter. Aber ich glaube, es geht hier nicht um Materielles, ja. Also die Kinder haben genug Spielzeug. Mhm. Im Gegenteil, es ist eher ein Konsumwahn. Mhm. Sie kriegen auch dauernd Belohnungen in Form von Süßigkeiten, Pickerln und sonstigen Zeug. Also es ist eher eine Materialschlacht in unseren Schulen. Sie kriegen auch von der Schule viel Material, ja. Also Arbeitsblätter, wir hatten Hefte, ja, es wird alles fotokopiert, dann weggeschmissen. Also von Materialien her ist das nicht das Problem. Meiner Meinung nach auch nicht ein Platzproblem, weil dann sitzen sie halt enger oder am Gang. Das finde ich jetzt nicht das Schlimme. Schlimme ist, dass es viel zu wenig Menschen gibt, die sich mit ihnen beschäftigen.
Das heißt, es wird auf eine Art mit Konsumgütern versucht, andere Sachen zu kompensieren, die nicht da sind.
Naja, das ist leicht, nicht? Man kann leicht Papier anschaffen. Aber es wäre halt besser, wenn in der Klasse 3 bis 4 Personen stehen würden, oder zumindest 2. Ja? Das müssen ja gar keine ausgebildeten Lehrkräfte sein. Also Menschen, die zwischendrin sich mit den Kindern beschäftigen oder zusätzlich mit einem Kind, das gar nicht Deutsch kann, ja, ins Neben rausgehen, von mir aus am Gang und üben oder so, ja. Das gibt's alles nicht.
Was haben Sie oder was kann man überhaupt über so genau so eine Klasse mit diesen Kindern lernen für das Schulsystem? Oder was haben Sie da mitgenommen?
Naja, einerseits, dass Ilkay doch das Beste draus gemacht hat und dass die Kinder toll sind und wirklich, jedenfalls wenn sie in der Klasse steht, aufmerksam und ruhig. Es gab kein einziges Mal ein Handy am Tisch gesehen. Mhm. Also die Kinder wollen ja was lernen. Und das war auch beeindruckend, wie sie diskutieren und wie sie Referate halten. Wir haben ja viele Referate gefilmt und wie die anderen dann beurteilen und streng sind, aber versuchen fair zu sein. Also die soziale Kompetenz der Kinder fand ich sehr beeindruckend. Besser als in meiner Erinnerung an meine Schulzeit.
Sind da bei Ihnen auch so alte Erinnerungen hochgekommen?
Na sicher, ich meine schon allein, wie man das aushalten kann, so viele Stunden in einer Schulklasse zu sitzen. Also ohne dazwischen irgendwie Bewegung zu machen. Es ist ja, die sind ja zwar in einer Ganztagsschule, aber es ist kein verschränktes System. Es ist ja trotzdem so, dass sie 4-5 Stunden vielleicht unterbrochen von 20 Minuten Mittagessen, weil die auch keinen Platz in der Kantine haben für so viele Klassen, dort sitzen müssen und halbwegs aufmerksam sein sollen.
Und alles spitzt sich dann auf den großen Moment der vierten Klasse quasi zu, wo dann auch die große Trennung kommt. Zwischen wer kommt, die große Frage, wer kommt ins Gymnasium und wer kommt in die Mittelschule.
Es beginnt schon in der dritten Klasse jetzt, da haben sie schon diesen Mika-Test.
Ja.
Und in der vierten mit den Schularbeiten ist es natürlich stressiger. Das finde ich ja nicht das Problem, den Stress, sondern diese Trennung. Also das ist viel zu früh. Eben, man sieht die, zum Beispiel die Manessa, dieses eine Kind, die wirklich sehr gescheit ist, wo die beiden Eltern ja auch wollen, dass sie ins Gymnasium kommt, und sie kam auch ins Gymnasium, aber die ist noch ein Baby, ja, die braucht noch 1-2 Jahre, um nicht so verträumt zu sein und einfach erwachsener zu werden. Ja. Das hat ja nichts mit der Intelligenz zu tun. Manche Kinder sind halt schneller, reifer und andere weniger. Und dieses Alter ist einfach viel zu früh.
Ja. Ich habe lustigerweise jetzt vor kurzem erst das gehört, dass es auch so Volksschulmodelle gibt, wo die Kinder anscheinend 6 Jahre die Volksschule machen und dann zum Beispiel ins Gymnasium.
Bei uns?
Ja, das gibt so einzelne Schulversuche.
Es gibt tausende Schulversuche,
aber das geht halt
mir
so
auch schon auf die Nerven.
In einem kleinen Rahmen, wo das halt kaum jemand mitkriegt und...
Ja. Oder? Das ist, ja, es gibt so viele Schulversuche.
Ja.
Und seit, ich weiß nicht, seit 20, 30 Jahren gibt es Schulversuche, aber irgendwann einmal sollten diese Versuche ja zur Regel werden. Also wenn man die evaluiert, und das wird vielleicht sogar getan, und sie für gut findet, ja, wie manche Musikprogramme oder eben, dass die 6 Jahre zumindest zusammen in die Schule gehen, dann könnte man ja endlich sagen, das machen wir jetzt flächendeckend. Ja. Es ist ja auch, diese Ganztagsschule war ja auch immer von den Konservativen nicht gewollt. Und in Wien hat sich das schleichend einfach eingebürgert. Ja? Da redet keiner mehr drüber. Also so passieren hier die Sachen, statt dass man endlich einmal sagt, 6 Jahre zusammen oder 8 Jahre zusammen, wie auch immer, und ein Jahr Vorschule für alle Kinder, die nicht genug gut Deutsch können.
Das wäre wahrscheinlich auch das Wichtige. Also ja, das merkt man auch bei ihrer Doku. Wenn man jetzt Favoriten, das Besondere finde ich auch an ihrem Film ist ja auch, wie erstens, wie sie diese Charaktere zeigen, diese Nahaufnahmen von diesen tollen Kindern. Und da sind sie ja mit der Kamera, ihr Kameramann, sehr nah dran auch. Ist das eher dem geschuldet, dass dieser Klassenraum eher so eng ist und man keine andere Wahl hatte? Oder haben sie auch bewusst, wollten sie die Kinder auch so groß, sage ich jetzt mal, zeigen?
Ja, ja, das haben wir vorher so besprochen. Es ist der ganze Film, also gedreht hat Johannes Hammel, mit dem ich ja schon öfter gearbeitet habe und der ein super Kameramann vor allem mit Handkamera ist. Und auch diesen Film haben wir ausschließlich mit Handkamera gedreht. Und das haben wir so besprochen, dass er möglichst nah an den Kindern ist. Wir haben auch so einen Rollsessel gehabt, damit auf der Höhe der Kinder ist und er musste halt in der Hocke arbeiten. Natürlich nicht leicht in einer Klasse, wo wenig Platz ist. Und wir haben natürlich sowieso gestört, weil wir ja vor der Lehrerin agiert haben. Und außerdem war das natürlich kompliziert, weil man nie wusste, wann ein Kind was sagen wird. Das heißt...
Stimmt.
Und das. Ich wollte... Da habe ich einen ziemlichen Stress gemacht, auch dem Toningenieur, dem Andreas Hamser, dass sie möglichst viel oft die Kinder im On haben. Also wenn die Kinder reden, dass man sie auch sieht.
Ja.
Weil die Kinder sowieso langsam und nicht so gut reden. Ja. Und wenn ich sie sehe, dann bin ich mit ihnen, ja, dann kann ich das nachvollziehen, dass die jetzt nach einem Wort suchen und so. Mhm. Wenn ich sie nicht sehe, dann ist das schwierig, dem zu folgen. Also das war eigentlich die größte Herausforderung, aber die haben das eigentlich schon oft hingekriegt, dass die Kinder in Großaufnahme oder auch zu zweit im Bild sind, wenn sie sprechen. Mhm. Das war
trotzdem richtig. Merkt man die Präsenz von ihnen, von ihrem Kameramann, vom Tonmann, merkt man jetzt, habe ich jetzt nicht gemerkt, also in den Gesichtern der Kinder, also sie fühlen sich anscheinend unbeobachtet.
Ja, die haben sich sehr schnell an uns gewöhnt.
Okay.
So nach zwei Tagen war das normal, dass wir da sind. Sie waren natürlich nicht 3 Jahre lang durchgehend da, aber die haben sich immer gefreut, wenn wir wieder gekommen sind und haben uns dann vergessen. Und Ilke hat auch wirklich gut mitgearbeitet. Ja? Also erstens einmal hat sie sich überhaupt nicht stören lassen von der Kamera und dem Ton. Und außerdem hat sie auch oft Kinder in der Achse dann genommen, wo die Kamera gerade hingeschaut hat. Also sie hat das gut gecheckt, wie ein Film funktioniert.
Sie haben ja auch, glaube ich, irgendwann einmal gesagt, dass Sie Ihre Filme auch als Essays verstehen. Ich weiß nicht, ob das bei diesem Film auch zutrifft. Jetzt weniger als irgendwas objektiv darstellen zu wollen, wie das in seiner Klasse abläuft zum Beispiel, sondern halt einen subjektiven Blick natürlich auf diese Klasse zu haben vielleicht. Haben Sie dann auch bewusst, weil es kommen so große Themen vor, es geht einmal um die Berufe der Eltern, welche Mütter sind vielleicht als Hausfrauen daheim oder kriegen vielleicht noch ein zweites Kind. Also haben Sie sich bewusst dann auch so Themen rausgepickt, um dem Ganzen einen Spannungsbogen auch zu geben?
Ja, natürlich in der Montage.
Ja. Also, das ist auch notwendig wahrscheinlich.
Naja, man montiert immer die Sachen, die interessant sind und nicht die langweiligen Unterrichtsstunden, wo man halt irgendwelche Gegenstände lernt. Das haben wir natürlich zum Teil gedreht, aber das habe ich möglichst minimiert dann in der Montage. Mhm. Weil das, was einen interessiert, sind die Kinder, die kennenzulernen. Konflikte, eben Familien, jeder von uns weiß ungefähr, was man in der Volksschule lernt. Ja. Also das haben wir ein bisschen immer am Beginn eines Schuljahres gezeigt. Ja, manchmal, gerade bei Rechnen kann man das relativ leicht zeigen. Aber das Interessante waren natürlich die Diskussionen übers Schwimmen gehen, darf Bikinis. Eine Frau ein Bikini tragen oder solche Themen, auf die sich Ilke auch wirklich eingelassen hat. Mhm. Ich glaube, das ist gar nicht typisch für Lehrerinnen, denke ich mir mal. Ich glaube, wenige haben so eine Selbstsicherheit, dass sie sich auf Konflikte einlassen mit den Kindern und zwar respektvoll, aber doch ihre Meinung auch sagen.
Ja, ja. Um so einen Film zu machen, braucht man auch ein bisschen Glück quasi, um dass sich gewisse Gegebenheiten oder Sachen passieren auch, die dann einen schönen Spannungsbogen erzeugen können? Also gehört das zum Geschäft?
Glück auf jeden Fall. Aber Glück, nein, ich sage immer, wenn man genug hart gearbeitet hat, dann bekommt man Geschenke. Und das ist bei jedem Film so. Also ich glaube, das ist auch bei Spielfilmen so. Das ist ja das Spannende, vor allem an dokumentarischem Arbeiten, dass nicht alles planbar ist und dass man eben überrascht wird. Mhm. Dieser Film ist übrigens kein Essay-Film natürlich, sondern ein Dokumentarfilm, eher in der Richtung Direct Cinema.
Ja.
Wobei es natürlich nicht Direct Cinema ist, weil schon allein, weil wir den Kindern Handys gegeben haben, damit sie selber auch filmen. Also es ist ein ganz klarer Eingriff natürlich. Aber in dem Fall war es wirklich so, dass wenig konzeptuelle Arbeit vorher. Mhm. Natürlich ist es ein Konzept zu sagen, ich drehe nur in einer Schulklasse mit einer Lehrerin und diesen Kindern und über einen längeren Zeitraum.
Ja.
Aber da war auch schon Punkt. Mhm. Und sonst musste man drin sitzen und beobachten und schauen, was passiert.
Wie war das für die Kinder überhaupt, dass sie dann selber filmen durften und dann auch quasi ihr Werk auch in ihrem Film jetzt stattfindet.
Naja, die haben es ganz lustig gefunden. Ich habe gedacht, es wird ihnen über längere Zeit gefallen, ja. Aber das war eher kurzfristig, das okay. Vergnügen. Außer bei einem Mädchen, bei der Melissa, das ist das Mädchen, die Probleme hat mit dem Rechnen, mit dem Ball da steht. Ja. Die hat wirklich erstens einmal wirklich Lust gehabt zu filmen und immer wieder gefilmt. Auch bei Ausgängen im Stephansdom sieht man sie zum Beispiel filmen. Und hat auch verstanden, wie man filmt. Und hat das wirklich gut gemacht. Ihre Methode war dann, wir hatten so ein kleines Stativ, dass sie das Phone immer am Stativ hatte und mit dem Stativ rumging. Das hat ihr besser gefallen, als das in der Hand zu haben. Aber die hat wirklich, da hat man wirklich gemerkt, das interessiert sie. Bei den anderen war das nach 2-3 Wochen wieder vorbei.
Vielleicht auch, weil Handys jetzt nicht mehr so was Neues sind oder halt eh gegenwärtig sind überall und dann vielleicht schneller den Reiz verlieren
auch. Ja, ja, aber ich wollte Ihnen halt zeigen, was mich interessiert hat, war ja, dass Sie sich gegenseitig interviewen sollen.
Und Sie porträtieren dadurch auch die Lehrerinnen sehr gut.
Ja, das haben Sie gemacht, als wir gar nicht da waren.
Wirklich?
Ja, okay. Ja, das war sehr, auch eine Überraschung, ein Geschenk.
Und man sieht Sie, glaube ich, obwohl Sie sich ja bei Ihren Filmen sehr zurücknehmen und man Sie eigentlich gar nicht wahrnimmt, sieht man Sie, glaube ich, ganz kurz mal in einer Szene über den, ich weiß nicht, Richtung Viktor-Adler-Markt.
Ach so, oder? Ja, natürlich, da hat die Melissa uns gefilmt.
Sie und Ihren Kameramann, genau. Glaube ich.
Da hat sie uns gefilmt.
Das ist schön, wenn dann so kleine Momente in so einem Film auftauchen.
Ja.
Sie haben ja den Film bei der Berlinale zur Premiere gebracht. Wie hat denn das deutsche Publikum auf Ihren Film reagiert? Haben die mit ähnlichen Problemen, sage ich jetzt einmal, zu kämpfen im Schulsystem?
Und wie? Ja, haben sie. Genauso wie wir. Weil in Deutschland ist ja nur noch in Deutschland und Österreich so, dass die Kinder nur 4 Jahre zusammen in die Schule gehen und auch so spät in die Schule gehen. Ja, also die Fragen, wir haben mir in Wien noch nicht gezeigt, aber ich nehme an, die Fragen werden dieselben sein.
Und wie haben die Kinder eigentlich, haben die den Film schon gesehen?
Nein, die sehen ihn erst im September.
Okay. Ja. Das ist natürlich spannend.
Sehr spannend, weil die ja jetzt ein Jahr älter sind.
Ja.
Und da bin ich schon sehr neugierig. Wir machen eine große Vorführung für Kinder und Eltern und Großeltern und Tanten und Onkeln.
Das ist schön.
Ja, das freue ich mich schon am meisten drauf. Das habe ich noch nie gehabt. Premiere ist Premiere, aber das ist was Besonderes.
Sie sind ja selber, Sie sind 1952 in Wien in eine jüdische Familie geboren. Wenn Sie so selber an Ihre Schulzeit zurückdenken, wie hat sich das generell Wien verändert? Wie haben sich so Schulen verändert? Das würde mich noch interessieren. Kann man Wien von damals, kann man wahrscheinlich überhaupt nicht, das graue Wien der Nachkriegszeit muss ein ganz anderes gewesen sein.
Das kann man wohl sagen, ja. Also es hat sich auf jeden Fall zum Vorteil verändert. In meiner Volksschulklasse hing natürlich das Kreuz sehr präsent und in der Früh wurde gebetet und da stand ich halt da und habe auf das Kreuz geschaut. Habe nicht mitgebetet, aber es wurde gebetet. Und es war natürlich, die Stadt war grau und es waren natürlich sehr viele Nazi-Kinder. Kinder von Nazi-Familien in der Klasse, was nicht so offensichtlich war. Es waren auch, also in der Gegend, ich bin ja in der Börsegasse in die Volksschule gegangen, das war nicht, also es war eine ganz andere Bevölkerung hier. Als jetzt, war eher eine arme Gegend, weil dieser ganze Salzgries und das Textilviertel ja vor dem Krieg von Juden bewohnt war und die Geschäfte auch da waren, dann arisierte Wohnungen, die zum Teil geflüchtet sind und es war eine sehr gemischte Volksschulklasse mit vielen Kindern von, also, wie soll ich sagen, es war keine bürgerliche Gegend. Es war eine, also das war ja auch, heute ist das nicht mehr denkbar. Die Lehrerin hat meine Freundin und mich, wenn jemand ein, zwei Tage nicht in die Schule kam, zu den Leuten nach Haus geschickt. Und da kam ich halt in Wohnungen, wo der Vater vor dem Fernseher mit dem Bier gesessen ist, zu Mittag im Leiberl. Und in solche Wohnungen ist sehr interessant, ja, weil nur als Kind kommt man in verschiedene Milieus, wenn man in so eine Schule geht. Ich glaube, ich habe das gar nicht erzählt zu Hause. Aber wir waren da ziemlich unterwegs, muss ich sagen, in verschiedenen Milieus. Aber es war eine ganz andere Atmosphäre natürlich. Es waren natürlich, alle Kinder konnten Deutsch. Es war sehr homogen. Mhm. Also da waren die Außenseiter, die drei jüdischen Kinder, die in der Klasse waren, was eh schon viel war.
Aber wurde da über die Shoah, wurde über den...
In der Volksschule?
Wurde da irgendwie, wurde das thematisiert so?
Nein, natürlich nicht.
Es war noch kein Thema.
Ich weiß nicht, wie weit das in der Volksschule heute ein Thema sein muss, aber das war kein Thema. Es war überhaupt nichts ein Thema. Es war Heimatkunde ein Thema. Wir haben alle Denkmäler rund um den Ring auswendig lernen müssen. Es war kein Thema. Nichts war ein Thema. Es wurde auch nichts diskutiert oder irgend sowas. Also ich kann mich an nichts erinnern.
Sie haben ja dann auch in New York gelebt, Sie haben Familie in Israel, Sie haben, glaube ich, in Tel Aviv auch studiert, haben immer wieder im Ausland gelebt. Was hat Sie trotzdem immer wieder nach Wien zurückgebracht?
Naja, man kennt halt die Nuancen in der Stadt, in der man aufgewachsen ist, am besten. Und das ist schon spannend. Außerdem hat sich Wien sehr zum Vorteil verändert. Mhm. Also das kann man, Wien ist heute so eine Stadt, wo jeder leben will und man kann hier so viel tun und außerdem kenne ich mich aus und habe Ruhe zum Arbeiten. Man muss halt öfter wegfahren.
Vielleicht noch als Abschlussfrage, Sie haben ja die letzten Ihrer Filme, da war der Briefwechsel zwischen Paul Celan, Ingeborg Bachmann, Die Geträumten, dann Waldheims Walzer, großer Erfolg, dann Mutzenbacher, wieder ein ganz anderes Genre. Jetzt diese Schuldoku, nenne ich es mal, Favoriten. Das sind ja sehr unterschiedliche Themengebiete auch. Machen Sie das auch absichtlich, um sich selbst auch herauszufordern?
Ja, unbedingt. Ich möchte ja, es gibt Filmschaffende, die einmal, oder auch Künstler, die einmal einen gewissen Stil gefunden haben und den, das meine ich jetzt positiv, ja, bei dem bleiben.
Ja.
Und andere, die immer wieder was anderes ausprobieren wollen, und ich gehöre eher zu denen, wobei ich schon, mein Rahmen schon dokumentarisches Arbeiten ist, was, aber dokumentarisches Arbeiten hat viele Ränder.
Mhm.
Also es gibt Spielfilmregisseure wie Kiarostami zum Beispiel, die auch sehr dokumentarisch arbeiten, auch wenn sie mit Schauspielern oder zum Teil mit Laien arbeiten. Und das interessiert mich, dieses Feld auszuloten. Und da gehört ein Essay wie Those Who Go, Those Who Stay oder ein Hybrid wie Die Geträumten oder ein Film aus Archivmaterial wie Waldheims Walzer. Mhm. Genauso dazu wie jetzt ein Dokumentarfilm im klassischen Sinne, ja.
Ja, vielen Dank für das Gespräch. Ich würde Ihnen vielleicht zum Abschluss noch ganz kurz ein paar Fragen stellen, wo Sie vielleicht nur mit einem Wort antworten. In welche Stadt würden Sie immer wieder gerne reisen?
Palermo.
Welcher Film hat Sie zuletzt verstört?
Zuletzt? Wie hat er gegessen? Saint-Omar. Müssen Sie nachschauen, was das ist?
Das kommt dann in die Shownotes. Welches Buch können Sie uns gerade empfehlen?
Fiction?
Was Sie wollen.
von, ich lese gerade von der Sadie Smith ihren ersten Roman, White Teeth, oder auf Deutsch Zähne zeigen.
Ah, der ist toll.
Ja.
Der ist wirklich toll. Was ist das schönste Lied der Welt?
Lied?
Ja.
Immer das, was man, an das man sich erinnert, wenn man gerade verliebt war.
Das ist auch eine schöne Antwort. Was soll von Ihnen und von Ihrer Kunst einmal bleiben?
Alles. Alles natürlich.
Und irgendwelche letzten Worte heute?
Ich bin noch nicht tot. Also letzte Worte.
Vielen Dank.
Gerne.
Das war die Filmemacherin Ruth Beckermann. Mein Name ist Philipp Dulle und Was soll das alles ist mein Podcast. Neue Interviews mit Kulturschaffenden, mit Künstlerinnen und Künstlern gibt es jetzt in der zweiten Staffel wieder jeden Sonntag. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert doch den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen und hinterlässt gerne eine Bewertung oder eine Review. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.